Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch. International. Am Mikrofon Ulrich Achermann.
Vor 6 Jahren war Argentinien überschuldet, zahlungsunfähig und ein internationaler Sozialfall. Dank guten Rohstoffpreisen erholte sich die unstabile Republik überraschend schnell. Schnell, aber nicht nachhaltig. Weder die Gesellschaft noch die politische Elite zogen die Lehren aus dem großen volkswirtschaftlichen Absturz. Wohl sorgen Rindfleisch und Getreide wieder für volle Staatskassen, für wachsende Beschäftigung und bessere Sozialindikatoren. Die Frage ist nur, für wie lange? Die Politiker zeigen keinen Reformwillen, die Gesellschaft entwickelt kaum Veränderungsdruck und Argentinien weicht dem strukturellen Wandel einmal mehr aus. Die Hafenstadt Buenos Aires steht heute zwar in voller Blüte, das Hinterland dagegen ist weitgehend auf sich allein gestellt beim Versuch, seinen Anteil an diesem Zyklus der Prosperität zu ergattern. Besonders deutlich zeigt sich das in der Provinz Tucumán im argentinischen Nordwesten. Dort war Tobias Fessler unterwegs.
Hunderttausende protestieren am 19. und 20. Dezember 2001 in den Städten Argentiniens, lautstark, mit Pfannen und Kochlöffeln. Ein Kollaps des Finanzsystems bringt den Mittelstand um die gesamten Ersparnisse und stürzt die Hälfte der Bevölkerung in die Armut. Im Nordwesten des Landes, in San Miguel de Tucumán, hungern die Leute. Babys sterben an Unterernährung. Eine der Begleiterscheinungen des Verarmungsprozesses ist, dass notleidende Güterzüge überfallen, um etwas Essbares zu ergattern. 6 Jahre danach verläuft das Leben im glühend heißen, am Fuß der Anden gelegenen Tucumán wieder im gewohnten provinziellen Trott. Tucumán ist die kleinste Provinz Argentiniens und noch heute eine der ärmsten. Hier werden neben Zuckerrohr und Tabak nur noch Zitrusfrüchte und etwas Getreide angebaut. Die Provinz ist aber auch eines der rückständigsten Randgebiete Argentiniens. Die Armut liegt weit über dem Landesdurchschnitt. Für viele geht der Kampf ums Überleben weiter, auch wenn die Massenproteste längst abgeflaut sind. Das Straßenbild in San Miguel de Tucumán zeigt, wo der Schuh drückt. Viele Kinder treiben sich mit zerrissenen Kleidern und verfilzten Haaren in den Gassen rum. Die Häuser außerhalb der Hauptachsen sind baufällig, die Mehrheit der Fahrzeuge kaum mehr straßentauglich. Die Verdienstmöglichkeiten sind spärlich. Wer Glück hat, ist beim Staat angestellt. Eine schlecht bezahlte Alternative sind die Erntearbeiten in den Ingenios, den Zuckerrohrfarmen, und dies auch nur während der Erntezeit. Die Schattenwirtschaft spielt eine große Rolle. Auf der Plaza de Independencia im Stadtzentrum teilen sich rund 20 Straßenverkäufer das Revier auf. Von Alltagsgegenständen wie Fliegenklatsche und Klobürste über Spielzeug und CDs bis hin zu gerösteten Erdnüssen, Sandwiches oder Eiscreme. Es wird alles feilgeboten. Ariel verkauft raubkopierte Filme auf DVD. Mindestens 12 Stunden am Tag steht er im Herzen des Parks. Sein Verkaufsstand, eine einfache Holzplatte auf Kniehöhe, darunter 2 Plastikkisten als Tischbein. Ein blaues Tuch verschönert die Verkaufsfläche. Die kopierten Filme sind feinsäuberlich nach Genre gestapelt, die Auswahl ist beachtlich. Neben DVDs verkauft Ariel im Hochsommer auch Sonnenbrillen. Billige Kopien teurer Markenbrillen sind gefragt. Der 32-Jährige kennt das Geschäft. Er arbeitet als Straßenverkäufer, seit er 6 Jahre alt ist. Er komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Da seine Eltern nur wenig verdient hätten und er 11 jüngere Geschwister hatte, musste er schon früh seine Eltern bei der Arbeit unterstützen. Ariel ist auf der Gasse aufgewachsen, im Guten wie im Schlechten. Schlägereien und Jugendbanden, aber auch viel Lebenserfahrung. Lesen hat er erst spät gelernt, mit 11 Jahren. Von da an ging er zur Schule. Er habe schon mit 17 Jahren geheiratet und sei ein erstes Mal Vater geworden. Heute hat er 3 Töchter und 2 Söhne. Mit seiner Familie lebt Ariel am Rande der Stadt. Dort hat er sich über die Jahre eigenhändig ein sehr einfaches, kleines Zweizimmerhaus gebaut. Fertig sei es allerdings noch nicht. Ariel will, dass seine Kinder einmal bessere Chancen haben, als er sie hatte. Er will, dass sie die Sekundarschule abschließen und dann studieren. Doch das kostet Geld. 700 bis 900 Pesos lässt er sich das für seine 5 Kinder jeden Monat kosten. Das ist mehr als ein gesetzlicher Mindestlohn. Und dies, obwohl die Schule eigentlich gratis wäre.
Ich erinnere mich, als ich in der Schule war.
Früher seien Schulhefte und Schreibzeug in der Schule gratis gewesen. Heute müsse er sie für seine Kinder kaufen. Dazu komme die Schuluniform, das Essen und andere Ausgaben. Alles für die Schule sei teuer, meint Ariel. Es wäre viel Geld verdient damit. Seit der großen Krise ist es für arme Leute noch schwieriger, den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Teuer ist aber nicht nur das Schulmaterial, auch die Nahrungsmittel kosten laufend mehr. Die Teuerung zieht an, es wird wenig investiert in Argentinien, aber wieder mehr konsumiert. Die Exportwirtschaft boomt und der Staat gibt entsprechend viel aus. Jedes Jahr bis zu 40% mehr. Das ist die Wurzel der Teuerung, die letztes Jahr um die 25% erreicht haben dürfte. Die Regierung in Buenos Aires manipuliert die Inflationsstatistik und spricht von weniger als 10% Jahresteuerung. Vor allem die Unterschicht leidet unter der Inflation. Jene Leute also, die heute schon wenig haben und für das Wenige immer weniger erhalten. 25% Teuerung, das stellt das beachtliche Wirtschaftswachstum bei weitem in den Schatten. Auch wenn die Lage heute besser ist, sich die Zahl der Armen seit der Krise wieder verringerte. Der große Absturz vor 6 Jahren und seine Folgen sind noch präsent in den Köpfen der argentinischen Bevölkerung. Szenenwechsel. Im Kinderspital unweit der Plaza de Independencia, wo Ariel seine DVDs verkauft, ist der Wartsaal der Notaufnahme voll. Die Plastikstühle sind besetzt, die restlichen Patienten verharren auf dem Fußboden. Kinder quengeln in den Armen ihrer Eltern, einige schlafen, andere blicken geschwächt und apathisch an die Decke, einzelne rennen rum. Väter versuchen sich vor dem Eingang mit einer Zigarette zu beruhigen. Es ist 9 Uhr abends. Die Wartezeit wird mit einer Stunde angegeben. Luis Eduardo Bossi ist der verantwortliche Arzt der Notaufnahme an diesem Tag. Er ist seit dem frühen Morgen im Einsatz. Jetzt macht er eine kurze Pause, in der Hand ein Joghurtdrink mit ein paar Cornflakes vermischt. Es ist die erste Pause an diesem Tag. Alle Betten im Spital sind belegt. Er versucht, Zusatzbetten in anderen Krankenhäusern der Umgebung aufzutreiben.
In diesem Moment bin ich auf der Guardia und estoy sin ninguna cama en el hospital y estamos buscando en otros hospitales aledaños.
Wie jeden Sommer ist eine Epidemie von Magen-Darm- und Durchfallerkrankungen ausgebrochen. Verdorbene Nahrungsmittel, schmutziges Wasser, mangelnde Hygiene. Das sind die Gründe, die Bossi aufzählt.
Pero eso sucede en estas épocas de verano donde tenemos tantos episodios de diarrea, ¿no?
Dazu kommen schlechte Ernährung und Unterernährung. Anschauungsunterricht dazu gibt es im Wartsaal. Kinder mit erschreckend dünnen Armen, eingefallenen Gesichtern. Denn auch wenn die Wirtschaft in Argentinien seit der Krise immer besser läuft und auch im nördlichen Randgebiet Tucumán leicht am Wachsen ist, profitieren davon bei weitem nicht alle. Viele haben noch heute nicht einmal genug Mittel, um für sich und ihre Familie Brot fürs Frühstück kaufen zu können. Doch Luis Eduardo Bossi verweist auf Positives.
El hospital se ha ido modificando, ha mejorado su estructura.
Das Spital sei in den letzten 4 Jahren modernisiert worden, sagt der Arzt. Mit Hilfe von Krediten aus dem Ausland, auch der Staat, die Regierung, habe investiert. Vor allem in die Infrastruktur und Arbeitsinstrumente, aber auch ins Personal.
Ich glaube, die größte Investition, die man tun muss, ist in die Zentren der Salud
Es fehle aber immer noch viel, erklärt Bossi. Vor allem die Gesundheitsversorgung in den Außenquartieren müsse nun intensiver angepackt werden. Dort braucht es Gesundheitszentren, die sich vor Ort um die Gesundheit kümmern können, damit nicht alle Leute ins Spital kommen. 70% der Spitalpatienten, sagt Bossi, kämen aus sehr armen Schichten. Die Familien wüssten halt einfach auch, dass ihr Kind im Spital untersucht würde, Pflege erhalte und auch zu essen bekomme. Nur, wenn es dann nach ein paar Tagen das Spital gesund wieder verlasse, geht es halt wieder ins Elend zurück. Fast jede dritte Person in der Agglomeration von San Miguel de Tucumán ist jünger als 14 Jahre alt. Mehr als die Hälfte davon lebt in Armut, jede fünfte gar in extremer Armut. Diese Familien müssen mit weniger als 300 Pesos, also mit knapp 100 Franken im Monat, überleben. Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und vor allem Schwarzarbeit ohne geregelte Anstellung. Diesen Problemen will die Stiftung Impulsar entgegenwirken. Ihre Lösung? Hilfe zur Selbsthilfe, wo der Staat keine Unterstützung bietet. Die Impulsar-Direktorin Soledad Paz erklärt:
La Fundación Impulsar es una ONG.
Die private Stiftung Impulsar ermögliche mit Unterstützung von Unternehmen, jungen Menschen selbst eine Firma zu gründen. Die Leute würden ausgebildet, erhielten von der Stiftung finanzielle Unterstützung und würden auch nach der Unternehmensgründung nicht allein gelassen. Ein Mentor begleitet das Unternehmen in den ersten Jahren. Impulsar wurde von internationalen Konzernen wie Unilever und Zürich Versicherungen in Argentinien gegründet. Mitfinanziert wird die Stiftung unter anderem von Kodak oder der Deutschen Bank. Besonderes Augenmerk wird auf eine regionale Verankerung gerichtet. So sind die Mentoren, die die Jungunternehmer betreuen und begleiten, Fachleute aus der Region. Im Falle von Tucumán beispielsweise der Vizedirektor der HSCB Bank oder ein Wirtschaftsprofessor der Katholischen Universität.
Produkte A, Produkte B.
Zwei Nachmittage die Woche während dreier Monate sitzen die künftigen Jungunternehmer im Hörsaal und lernen, wie sie ihre Pläne umsetzen können. In einem Schnellverfahren erhalten sie Basiswissen in Betriebswirtschaft, Verkaufs- und Marketingstrategien und Buchhaltung. Sie lernen, einen Businessplan zu erstellen und wie sie auf saisonale Schwankungen reagieren müssen. Und sie werden darauf aufmerksam gemacht, auch für die Zukunft vorzusorgen. Am Ende des Kurses müssen alle einen Businessplan für drei Jahre vorlegen und ein Gesuch stellen, wie viel Geld sie von der Stiftung als Darlehen beanspruchen, um die Firma aufzubauen. Viele geben jedoch schon vorher auf. Von den anfänglich 34 Kursteilnehmern sind bei meinem Besuch noch 19 dabei. Einer, der durchgehalten hat, ist Juan José Sir. Er ist Maschinenkonstrukteur und erhält von der Stiftung ein Darlehen von 6.000 Pesos. Das sind etwas mehr als 2.000 Franken. Und damit wird er sich eine Werkstatt einrichten. Auf seinem kargen 75 Quadratmeter Grundstück am Stadtrand von San Miguel de Tucumán will er in drei Monaten mit der Konstruktion seiner Erfindung beginnen. Eine Maschine, die Ziegel fabriziert und sie gleichzeitig präzise zuschneiden kann. In seiner Provinz würden zwar viele Ziegelsteine gebraucht, jedoch bislang keine fabriziert, da dies mit harter Arbeit verbunden sei. Das will er mit seiner Maschine ändern und so viele Arbeitsplätze in der Region schaffen. Einerseits in Ziegeleien, andererseits aber auch im Maschinenbausektor, in dem er viele Maschinen verkauft. Später will er dann weitere Maschinen erfinden. Bis es aber soweit ist, muss Maschinenbauer Juan José Sir zuerst seine Werkstatt konstruieren. Mit Schweißgerät und Trennscheibe macht er sich an die Arbeit, damit er in drei Monaten die Produktion seiner ersten Erfindung in der eigenhändig aufgebauten Werkstatt aufnehmen kann. Die Stiftung Impulsar arbeitet seit Mitte 2006 in San Miguel de Tucumán. Bislang wurden 60 Projekte realisiert. Alleine fürs Jahr 2008 rechnet die Stiftung mit weiteren 100 Projekten in der Region. Die große Mehrheit der Firmengründungen seien erfolgreich, heißt es von Seiten der Stiftung. Die meisten würden das Darlehen gar schneller zurückzahlen, als sie eigentlich müssten. Auch wenn Impulsar die Probleme der Region nicht alleine lösen kann, so zeigt diese Initiative der Bevölkerung, wie man einen Weg aus Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Schwarzarbeit finden kann. Die Stiftung glaubt, dass gute Beispiele Schule machen. Die Hoffnung der Randregion Tucumán im Norden Argentiniens ruht auf der Eigeninitiative der Bevölkerung. Denn die Wirtschaft und das Wachstum konzentrieren sich bislang auf den Raum Buenos Aires und die Regionen, die Getreide und Fleisch produzieren oder von der Ölindustrie leben. Der Staat entwickelt wenig Ehrgeiz, die Randregionen besser zu fördern und Alternativen zur Entwicklung zu schaffen. Wie überall in Lateinamerika werden die Wahlen aber auch in Argentinien, in urbanen Großräumen und in den Millionenstädten gewonnen und nicht auf dem Land.
Die Provinz Tucumán, von Tobias Fessler beobachtet, beim schwierigen Versuch, den Anschluss herzustellen an die wohlhabenden Teile Argentiniens. Nach wie vor lebt jeder fünfte Erwachsene und jedes zweite argentinische Kind in Armut und Elend. Ein übler Zustand und ein überflüssiger. In der ganzen dritten Welt ist von Natur aus kein Land wohlhabender als Argentinien. Der Blüte im Weg stehen freilich der Populismus in der Politik und der ungezügelte Appetit des Finanzkapitals auf die vielen Ressourcen. Vor vielen Jahrzehnten schon hat die Talfahrt Argentiniens begonnen und sie hält auch heute an, trotz Wirtschaftsboom. Das Rückgrat Argentiniens ist die Pampa. Jene feuchtheiße Ebene mit fetten Böden, die gleich hinter der Landeshauptstadt beginnt und gegen 60 Millionen Rinder beherbergt. Die meisten Farmen liegen in der Provinz Buenos Aires, die größer ist als Frankreich und rund die Hälfte des argentinischen Sozialproduktes erwirtschaftet. Nördlich, südlich und westlich davon wird Mais, Getreide und Soja angebaut. Die Bezeichnung Kornkammer der Welt trägt Argentinien zurecht. Mit seiner Landwirtschaftsproduktion kann es 350 Millionen Menschen ernähren, das Zehnfache der eigenen Bevölkerung. Landwirtschaft und Politik stehen in einem sehr speziellen Verhältnis zueinander. Die Viehzüchter und Bauern sorgen dafür, dass Argentinien an den ruinösen Ergebnissen seiner Politik nicht völlig zerbricht. Die Krise von Ende 2001 ist das Paradebeispiel dafür. Ein Jahrzehnt unverantwortliches Schuldenmachen und eine illusionäre Währungsbindung hatten direkt in den Staatsbankrott geführt. Nach zwei guten Ernten und Rohstoffpreisen, die gerade zum richtigen Zeitpunkt anzogen, war Argentinien aus dem schlimmsten Schlamassel schon wieder heraus. Ein Segen ist die Pampa auf jeden Fall, aber auch ein Fluch. Das Bewusstsein, mit der Rinderebene ein allen Widrigkeiten trotzendes Rückgrat zu haben, verführt Regierungen und Präsidenten immer wieder zum Leichtsinn. Auch politisch fällt die Bilanz der Krisenbewältigung betrüblich aus. Nach dem Staatsbankrott gab es nicht einmal ansatzweise eine Zäsur. Obschon die politische Klasse mit Staatsreform und Sozialpakt hätte dafür sorgen müssen, Leitplanken für die saubere Verwaltung des Landes zu schaffen. Stattdessen gingen die Parteien den Weg des geringsten Widerstandes und unternahmen gar nichts. Zwei Jahre nach der Bruchlandung drängte gar jener Mann an die Macht zurück, der die Verschuldungspolitik in den 90er Jahren betrieben hatte. Der neokonservative Peronist Carlos Menem. In der ersten Runde hatte Menem die meisten Stimmen bekommen, aber schließlich machte mit Nestor Kirchner, sein peronistischer Rivale, aus der linksnationalistischen Fraktion das Rennen.
La democracia es después gobernar, realizar. Es decir, que la gente no se quede agotada por los tediosos discursos de aquellos que creen que se soluciona todo hablando, sino que las acciones se van dando para construir políticas que son la transformación, que son el cambio en la Argentina.
Regieren, das heiße machen und realisieren, Demokratie, das bedeutet Taten, nicht leere Worte, hatte Kirchner verkündet. Doch viel mehr als Worte produzierte auch er nicht. Inzwischen hat Kirchners Ehefrau Christina das Zepter übernommen. Es scheint im alten Stil weiterzugehen, auch wenn die amtierende Präsidentin das Gegenteil beschwört.
A los peronistas se los puede reconocer no cuando cantan la marcha solamente, sino cuando gobiernan. Es más importante que nos reconozcan cuando gobernamos.
Als peronistisch sei ihre Regierung zu erkennen, weil sie voller Tatendrang stecke und nicht, weil hin und wieder die peronistische Parteihymne gesungen werde. Die hohen auf Exportabgaben der Landwirtschaft beruhenden Staatseinnahmen der letzten Jahre hätten Investitionen für die Zukunft erlaubt. Die grundlegende Erneuerung des öffentlichen Bildungswesens oder der Energieversorgung zum Beispiel. Trotz prallvoller Staatskassen ist nichts davon geschehen. Der größte Vorwurf, den man Nestor Kirchner machen muss, ist der. Seine Regierung kapitulierte vor dem moralischen Gebot, jene Millionen von Menschen in den Arbeitsprozess und in die Gesellschaft wieder einzugliedern, die im Zuge der Krise zwischen Stuhl und Bank geraten waren. Menschen, die überleben, indem sie ihre Bissen aus dem Müll der Großstädte herausklauben. Mit viel Getöse hatte Nestor Kirchner sein Land aus dem Internationalen Währungsfonds herausgelöst. Der Finanzorganisation wirft er vor, das Verschuldungsmodell bis zum bitteren Ende unterstützt zu haben. Das ist zutreffend. Die Privatisierungsgesetze, die Argentinien um seine Staatsaktiven und um das gesamte Tafelsilber brachten, erließen aber die Kongressmitglieder in Buenos Aires. Daran werden die Peronisten nicht gern erinnert. Die Gewohnheit, die Fehler immer bei den anderen zu suchen, ist eine sehr argentinische Attitüde. Genauso wie die Korruption, die den Entstaatlichungsprozess begleitet hatte. Doch Kirchner mochte Carlos Menem nicht zur Rechenschaft ziehen. Peronisten, so feindlich sie sich gesinnt sein können, krümmen sich gegenseitig kein Haar. Die Marcha Peronista, die Hymne der Peronisten, wird weiter mit Inbrunst intoniert. Text und Melodie erinnern stark an die faschistoiden Wurzeln der bis heute dominierenden politischen Kraft. Und an den Führerkult um Oberst Juan Domingo Perón, den Gründer der Massenbewegung. Ab 1945 hatte Perón den dritten Weg zur Entwicklung Argentiniens einschlagen wollen, also ein Modell zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Unbestritten ist, dass Perón die Sozialgesetzgebung einführte und die Industrialisierung anschob, staatsfinanziert mit den Einnahmen aus Fleisch- und Getreidelieferungen an die Achsenmächte während des Zweiten Weltkriegs. Als es nichts mehr zu verteilen gab, halfen auch der extreme Nationalismus und die von Mussolini inspirierte Sozialpolitik nicht mehr weiter. Die Inflation, die mafiöse peronistische Gewerkschaftsbürokratie und die Infragestellung der Gründerideologie durch den linken Peronistenflügel rissen Argentinien schnell auseinander. Militärputsche und Verteilungskämpfe prägten die 50er und 60er Jahre. In den 70ern bekämpften sich linke und rechte Peronisten bis aufs Messer und ebneten damit der letzten Militärdiktatur den Weg, die 30.000 Menschen in den Tod schickte. Mit dem Peronismus ist es so wie mit der Pampa. Mal ist der Fluch, mal ist der Segen. Es waren die Peronisten, die Argentinien überschuldeten und ruinierten. Und es waren auch die Peronisten, die die Gesellschaft inmitten großer Not vor der totalen Zerrüttung bewahrten. Aber der Niedergang Argentiniens ist damit nicht gestoppt. Bei der nächsten Krise wird die Gesellschaft noch weniger Abwehrkräfte haben. Denn das viele Geld aus den Fleisch- und Getreideausfuhren alimentiert auch dieses Mal nur ein Strohfeuer.